embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. RevLab.
In der Welt, aber nicht von der Welt. Ein Bibelwort, das immer mal wieder hochaktuell wird für mich. Lustigerweise, was heißt es denn, in Stille zu leben, als Stille zu leben und in allerlei superweltlichen Kontexten unterwegs zu sein? Was heißt es zu wissen, dass diese weltlichen Strukturen keinesfalls so starr und gegeben sind, wie sie scheinen, sondern viel beweglicher, flüssiger, freier? Und gleichzeitig, was heißt es, mich ganz in dieses Spiel zu geben, mitzuspielen? Patrick und ich versuchen, das so konkret wie möglich anschaulich zu machen und scheitern natürlich zwischendurch kläglich an diesem Anspruch. Logisch bewegen wir uns doch im Gespräch in diesem sehr schwer fassbaren Dazwischen, in dieser Gleichzeitigkeit, die zwar glasklar erlebt werden kann, sich aber jeglichem Intellektualisieren oder mentalem Festhalten wollen komplett entzieht.
Etwas, was mir in letzter Zeit immer mal wieder so in den Sinn gekommen ist, ist die Aussage, ich glaube, es ist ein Jesuswort, lustigerweise, in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Und wir schneiden das ja immer mal wieder an in unseren Gesprächen, dieses in der Welt sein, aber nicht quasi den Spielregeln der Welt unterliegen. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, Patrick, so dieses, wie sind wir denn unterwegs, auch im Zusammenhang mit Arbeit und mit, ja, mit der Bürokratie dieser Welt. Ich meine, wir beide müssen, dürfen auch Steuererklärungen ausfüllen, davon sind wir nicht einfach befreit, bloß weil wir uns irgendwie, ja, unser Leben, man könnte sagen, spirituell ausrichten. Ist es etwas, was dich auch immer mal wieder beschäftigt, oder hast du das so für dich ein für alle Mal geklärt?
Ja, ich habe es zum Glück ein für alle Mal geklärt und ich werde jetzt sagen, wie es ist. Nein, also für mich ist es, ich glaube, phasenweise ein Problem. Ich glaube, es ist so, es kommt so wellenartig. Ein Vorteil ist, dass ich sehr gerne in der Welt bin, also dass ich grundsätzlich nicht so oder nicht mehr so, ich hatte das früher mehr, aber so dieser Fluchtreflex ins Kloster, ins Ashram, ins Retreat und so quasi nur noch dort und nur noch in der Stille oder so, ist bei mir im Moment nicht mehr so ein Thema. Aber was ich an dieser Frage auch so spannend finde, ist, dass es so aus diesem Entweder-Oder irgendwie rauskommt. Also ich finde so, die Gefahr ist ja, dass man eben sagt, so, ich bin nur noch in der Welt oder ich bin ganz weg. Und ich finde diesen Zwischenbereich von in der Welt, aber nicht von der Welt, das finde ich einen mega spannenden Bereich. Ich glaube, das ist auch ein Bereich, der Welt enorm gut tut, wenn es Menschen gibt, die sich dort aufhalten.
Ja, weil, oder so, die Integration von all der Stille, von all dem Sitzen, von den Einsichten auch, die wir vielleicht in Retreats gewinnen dürfen. Die Integration dann in den Alltag klingt mega, mega easy und ist es aber dann doch oftmals nicht. Und ich habe gerade letztens mit einer Kollegin gesprochen, die ja sehr versiert ist mit diversen Tools und so, und ja, dann hat sie so erzählt, wie sie irgendwo in Mexiko im Retreat war. Und das war so unglaublich gut und die Präsenz war so klar. Und dann ist sie wieder nach Hause gekommen und es war, ja, dann halt wieder etwas schal. Also nicht mehr so glasklar. Und dann habe ich so gedacht, ja krass, also eben, du kannst noch so versiert sein. Das heißt noch lange nicht, dass die Integration dann eben einfach so zack, easy peasy geschieht oder da ist, ja, oder so.
Ja. Was mir mega hilft, ist so, also es ist so ganz klar, dass aus meinem christlichen Hintergrund so dieses Bild von, dass die die Schöpfung grundsätzlich gut ist. Also dass ich wie, ich habe für mich nicht ein Weltbild von guter Himmel, böse Erde. Das ist bei mir nicht. Und ich glaube, das kann, also jetzt ohne das irgendwie zu werten, aber ich glaube, das kann geschehen in gewissen auch spirituellen Wegen. Das ist das so, dass wir als gute, sichere Gruppe, unser Ort, in dem wir leben, so als heiliger Ort, und dann alles außen drum ist Hölle und böse und schwierig. Also das finde ich das eine, das habe ich nicht und das hilft mir überhaupt. Und das andere, was ich auch finde, ist so dieser Gedanke im Christlichen, dass diese göttliche Kraft Fleisch wird und inkarniert, dass die wirklich in die Poren, in die Zellen und in den Schweiß hineingeht. Das finde ich ist so, ja, das ernst zu nehmen und nicht dann wieder so zu tun, wie wenn wir von diesem Schweiß weg müssten, sondern das auch als einen Teil des Ganzen zu nehmen und nicht dann wieder spalten und wieder ein Entweder-Oder einführen.
Also du meinst diese Inkarnationsgeschichte, ja, diese Jesus-Geschichte wirklich bis ins Letzte ernst zu nehmen, auf eine Art,
ja,
oder?
Also ja. Was ja mega spannend ist dort, das sind ja auch so diese Umweltteologinnen und Theologen, beziehen sich ja fest auf das, dass im Johannestext steht, nicht Gott oder das Wort der Logos Kraft wurde Jesus Christus, steht auch nicht, sie wurde Mensch, sondern sie wurde Fleisch. Und das Fleisch ist so dieses Bild auch Materie, ist das Fleisch aller Lebewesen, ist so, geht so ganz tief auch in diese irdische Ding hinein. Und
ja,
diese Verbindung ernst zu nehmen, heißt für mich auch, dann nicht wieder in etwas Cleanes oder Ungestörtes abzuhauen, sondern in diesem Materiellen auch zu bleiben.
Genau. Ja, auch im Non-Dualen ist ja oftmals die Form dann so quasi sekundär. Mhm. Oder ja, es kommt dann so als Nachgedanke.
Genau.
Und das zu sehen, es ist wirklich gleichzeitig. Also es ist nicht das eine zuerst und dann das andere als zweites, sondern es ist gleichzeitig wirklich dieses Formlose oder der Logos und die Form, das Fleisch. Und das kann der Kopf kann das ja nicht denken.
Mhm.
Aber wir können es erfahren. In manchen Momenten ist es sehr spürbar. Und das, ich finde, wie du sagst, in diesem nicht entweder oder unterwegs zu sein, ist mega spannend, weil oder in der Welt zu sein heißt ja dann auch mit, auch wenn ich nicht unbedingt nach diesen Spielregeln spiele, ich bin ja dann doch immer mal wieder mit, keine Ahnung, Bürokratie oder so konfrontiert und dann sagt man mir, ja, aber so geht das im Fall nicht, Frau Sutter. Und dann, was heißt das dann? Also tue ich das dann einfach ab als gibt's ja eh nicht oder muss ich es ernst nehmen? Wenn ja, wie? Also weißt du, so ganz konkret.
Also für mich ist es da wirklich diese Gleichzeitigkeit, also die Welt nicht zu ernst zu nehmen. Also wirklich alles, was ist, nicht als letzte Wahrheit zu nehmen.
Ja.
Ob die Bürokratie, aber auch bis zu sehr schwierigen Sachen.
Mhm.
Und gleichzeitig, und da ist eben dieses gleichzeitig so wichtig, die Welt ganz ernst zu nehmen oder wenigstens ganz mitfühlend mit der Welt zu sein. Also so dieses ganz Präsentsein in der Welt, ohne sie allzu ernst zu nehmen. Dieses, wenn beides gleichzeitig gelingt, ich denke, dann ist das wirklich auch eine neue oder eine andere Lebensform. Es ist dann mehr als nur mal so, sondern ich glaube, es ist ein anderes in der Welt sein, wenn das gelingt. Es gelingt natürlich nicht immer und ich glaube, es braucht auch immer wieder Übung. Also das, was du mit Integration angesprochen hast, ja, dass diese zwei Dinge so ganz nah zusammenkommen, dass sie nicht mehr trennbar sind. Weil du gesagt hast, ganz konkret, ich glaube, das ist es wirklich, also das hat dann mit so ganz alltäglichen Dingen zu tun, dass eben dann auch die Bürokratie, die sagt so nicht, dass das nicht dazu führt, dass ich mich in meinem Innersten gekränkt fühle und in einen pubertären Modus komme und die Bürokratie anzünden will, sondern dass ich das zu mir nehme, das mache, aber ohne, dass ich das mache in einem mit komischen Gehorsam, sondern ich mache das und dann geht es weiter.
Mhm.
Ich glaube, es hat auch mit diesen entspannten Triggern zu tun, dass es nicht mehr ganz so, alles wird gleich zur Reaktion, sondern es darf dann auch einfach in Gelassenheit passieren.
Hast du ein Beispiel so für so eine Situation?
Ja, der Umgang mit dem Leid ist für mich so ein Thema. Also wenn jetzt, ich finde Kinder sind ein mega schönes Beispiel. Also wenn bei uns ein Kind wegen etwas in seinen Augen oder ihren Augen ganz, ganz schlimmen weint, dann wissen wir als Erwachsene, okay, nur weil das Glas jetzt auf den Boden gefallen ist, ist jetzt das nicht ganz so schlimm. Und trotzdem ist ja dieses Gefühl und diese Verzweiflung und auch dieser Anschiss des Kindes ist ja ganz präsent und ist nicht weniger wahr.
Mhm.
Und dort finde ich, da sind die beiden Ebenen schön sichtbar. Also so quasi, ich weiß, dass das Glas nicht so schlimm ist und gleichzeitig nehme ich das Kind ganz ernst in dem, dass es jetzt wirklich einfach eine fiese Situation ist, dass dieses Glas jetzt im Sand liegt.
Mhm.
Und ich glaube, so hochgerechnet auf alle möglichen Lebenssituationen ist es sehr ähnlich, oder? So die Perspektive von aus der Sicht des Kosmos ist nicht so schlimm, dass wir immer noch Kriege auf diesem Planeten haben. Und gleichzeitig als Bewohner dieses Planeten finde ich es absolut schrecklich, dass wir immer noch diese Horrorkriege haben auf dieser Welt. Und und dann nicht das eine gegen das andere einzutauschen.
Mhm.
Und irgendwie nur noch im Krieg zu versinken oder nur noch im Kosmos zu leben und zu finden, ja, ist ja eh alles easy. Ich glaube, das ist diese Balance.
Mhm. Ja, die Kriege sind ja eine sehr globale Bewegung dann auch, die dann, ja, zwar je nachdem sind sie auch sehr, sehr unmittelbar präsent für uns, oder? Also, und dann zum anderen, du bist ja da noch stärker eingebunden in einen Arbeitsalltag, wo es dann, natürlich ist nicht so global, aber trotzdem, es gibt ja auch dort so Situationen, wo wir eben in ein Nein hineinlaufen und dann erstmal vielleicht frustriert sind. Und dann so, ja gut, was heißt denn das jetzt? Also gerade heute hatte ich so eine Situation, wo ich ein Nein bekommen habe von einer Stelle oder ein Nein zu etwas, was ich eigentlich machen möchte.
Ja.
Und dann heißt es ja, du darfst das nicht. Und ich so, ja gut, was heißt denn das jetzt? Also,
ja.
Und das dann, was ich dann mega spannend finde in diesem Zusammenhang ist, und ich denke, wir können da auch, die Kriege können schon auch da dabei sein, also in dieser Anschauung oder in diesem Inquiry, wie sagt man dem?
Untersuchung.
In dieser genau. Ja. So, dass ja, wo ist denn mein Ja in diesem ganzen Ding? Was ist das denn, was ich möchte, oder? Mhm. Und dann beim Krieg ist es ganz klar, ich möchte, dass es allen Menschen gut geht.
Mhm.
Was nicht heißt, dass ich weiß, wie das auszusehen hat, absolut. Leider.
Ja.
Und dann jetzt im Fall von diesem Nein, das ich heute bekommen habe, war klar, ja, ich möchte das machen. Mal schauen, welche kreativen Lösungen das sich da anbieten, ja. Oder?
Ja, kreative Lösungen zum einen. Ich finde aber auch diese Verletzlichkeit und Traurigkeit und eigentlich wollte ich das und die wollen mich jetzt so nicht, wie ich bin. Also diese Dinge gehören für mich auch alle in dieses
genau.
Ganz, ganz da zu sein, ganz präsent zu sein und das auch zu fühlen.
Mhm.
Und im gleichen Atemzug zu wissen, ja gut, ja, der Himmel ist weit.
Genau.
Ja. Und ja.
Ja, und wir müssen deswegen nicht unser Ja quasi auch fallen lassen mit dem Glas zusammen. Das darf weiter.
Genau, ja, mega.
Das können wir weiterhin wissen. Und das ist natürlich schon auch, das ist eine Spannung, oder? Das auszuhalten von, ja gut, ich sehe jetzt die Lösung noch nicht. Wie du vorhin gesagt hast, du weißt, die Welt ist ein guter Ort oder irgend sowas in diese Richtung, hast du gesagt, das ist nicht die böse Welt und der gute Gott oder so.
Genau.
Sondern ist grundsätzlich Wohlwollen, die ganze Chose.
Mhm.
Und da wie in dieses Wohlwollen hineinzulehnen und ja, sich dann überraschen lassen von dem, was vielleicht kommt.
Ja, ja, ja. Und ich glaube, immer dort, wo es uns gelingt, so in dieser, auch in dieser paradoxen Haltung von eben gleichzeitig Ja zu sagen und das Nein ernst zu nehmen, mhm. wenn es uns gelingt, ich glaube, es gehen so, also wenn ich das erlebe bei anderen Menschen oder bei mir, dann gehen auch wie neue Räume auf. Also es ist dann auch so dieses, auch in Streitsituationen, es bleibt dann nicht so in diesem entweder ich gewinne oder du gewinnst, sondern es gibt dann so ein sowohl als auch, in dem dann plötzlich beide irgendwie finden, okay, gut, ja, das ist sinnvoll, damit kann ich leben. Und das ist so, es ist eben, du hast es vorher angetönt, und das stimmt sehr, es ist schwierig mit Worten das irgendwie gut einzukreisen, weil ich glaube, es sind so diejenigen Hörerinnen und Hörer, die das auch schon erlebt haben, wissen so dieses, ja, eben, ich finde das Bild, dass da plötzlich ein Raum aufgeht oder dass etwas plötzlich wieder flüssig wird, das so zäh war oder so.
Genau.
So diese Momente, die finde ich, ja, die hat unsere Welt, glaube ich, auch so nötig, weil wir so häufig in diesem klaren, gut, entweder gewinnst du oder dann gewinne ich, aber beides ist ja gar nicht möglich.
Ja, genau, wir denken gar nicht daran, dass es da quasi diese dritte Option gibt, wo alle gewinnen können oder wo du deine Bedürfnisse werden erfüllt und die der anderen Person und die des Nachbarn und die der, weißt du, es ist nicht eben, und das finde ich auch mega spannend, so im Kontext, egal ob es Arbeit, Familie, Freunde, welche Art von Beziehung auch immer. Ich finde das so interessant, wie schwierig das ist. Und wie wenig Kommunikationsskills wir zum Teil haben, oder?
Ja, mega, mega. Oh, absolut. Und ich glaube, es sind die Kommunikationsskills und ich glaube, es ist häufig auch unsere Perspektive. Also ich kenne das von mir, wenn ich in einem Streit drin bin, dann bin ich wirklich drin.
Mhm.
Und dann so quasi eins rauszugehen, zwei rauszugehen und zu sehen, ah, wir spielen jetzt dieses Spiel, das ist mega schwierig. Also in der Involviertsein ist es ja nicht einfach so quasi. Und sonst gibt es ja auch so diese komische Pseudo-Guru-Version von, ja, du dich nervt das jetzt, aber du weißt es jetzt halt noch nicht. Aber das ist ja auch nicht beides, sondern das ist dann einfach, ich ziehe mich in das Heilige zurück und finde einfach, ist gut.
Also in das Heilige, in Anführungs- und Schlusszeichen, oder? Aber das stimmt, was du sagst. Es ist wirklich, je nachdem, welches innere Baby-Schätzeli-Kind da angetriggert wird, ist es nahezu unmöglich, irgendwie das zu sehen. Mhm. Also mir kommt gerade in den Sinn eine Situation vor, vielleicht einer Woche oder zwei oder so, wo ich habe eine Aufnahme gemacht für einen anderen Podcast und dann hat das Skript oder die Idee, die ich hatte, die hat dann nicht funktioniert und dann mussten wir wie im Moment das Ganze umstellen und ich war überhaupt nicht vorbereitet darauf. Und ich habe mich so irgendwie verraten gefühlt. Es war hochdramatisch, wie immer. Und dann, ich konnte nicht. Ich wurde dann gefragt, ja, kannst du jetzt einfach umkehren? Können wir jetzt einfach zu diesen anderen Fragen gehen und das einfach so machen? Und ich konnte nicht. Also ich war wieder so eingefroren und da war genau, ich habe so gemerkt, ja gut, ich könnte jetzt schon so tun wie wenn, oder? Das, was du beschreibst, so, ah, nein, es ist schon gut, alles okay. Aber das stimmt einfach nicht. Und es hat dann einen Moment gedauert und es war überhaupt nicht angenehm, es war auch recht konfrontativ mit dieser anderen Person und letztlich wurde dann aber klar, also ich bin, eigentlich wollte ich abhauen natürlich.
Also vom Freeze in die Flucht und der Fight vorher.
Ja, genau, ja, genau so. Ja, nein, macht doch das ihr zusammen. Ich möchte jetzt nicht mehr. Wirklich so das kleine Kind halt. Anyway, und es wurde dann klar, ja, ah, das ist es. Das Muster, das da abläuft. Mhm. Und auch darum geht's. Auch darum ist es so, fühlt sich das an, als würde mir jemand, keine Ahnung, so Knochenmarkverletzung, weißt du?
Ja, ja. So. Ja, ja, ganz tief.
Und also, aber das dauert. Ja, wie du sagst, es ist zwar irgendwie schon gleichzeitig, aber es ist dann nicht so zack, sofort klar.
Ja, natürlich. Daran denke ich auch, das ist so auch das Thema der Übung. Also es ist ja, also in all diesen spirituellen Wegen geht ja der Weg runter vom Berg mindestens so lange wie der Weg hoch, oder? Und dieses, dass es dann in jeder Zelle, in jeder Handlung, in jeder Form auch da sein darf, das ist also diese Vertiefung, ich glaube, das ist so, also das ist ein lebenslanger Prozess. Was ich einfach schön finde, ist, dass ich glaube, alle Religionen, eben durch das, dass sie mit diesem Größeren zu tun haben, haben auch wie so Vorbilder geschaffen oder die sind entstanden, die uns so ein bisschen zeigen, was das heißen könnte. Mhm. Also ich denke jetzt gerade so an einen heiligen Franziskus, der da irgendwie den Vögel predigt, also wo uns wie so dieses Paradoxe, oder? Also es hat etwas Lustiges oder Schräges und gleichzeitig ist es ein Ernstnehmen der Natur.
Mhm.
Oder diese Palmsonntagsgeschichte von Jesus, bei der er mit dem Esel einreitet und so quasi als neuer König gefeiert wird, bei dem, also da kippt es mehrmals. Oder? Auf die eine Seite jubeln ihm die Leute zu und er kommt und reitet da ein, aber er reitet nicht mit einem Ross oder einem Streitwagen, sondern er reitet auf einem Esel, was ja an sich schon irgendwie lächerlich ist. Und gleichzeitig ist er aber natürlich auf diesem Esel auch so das Bild des Propheten. Da könnte man sagen, ah gut, okay, dann haben wir es ja jetzt, dann ist er jetzt der Prophet.
Mhm.
Aber auch dort kippt es wieder und er wird ja dann eigentlich von derselben Gruppe Menschen, die ihm da irgendwie Hosianna und Judi Hui zugerufen haben, wird ihm nachher zugerufen, man soll ihn kreuzigen. Also es ist so wie, es steht nie in einer Perspektive fest, sondern es ist immer so heilig, irdisch und es wechselt so dauernd. Und ja, also ich finde das ganz, ganz schön so als Bild. Oder ich bin vor kurzem wieder einmal diesem Kafka-Text begegnet, von den Fäumen im Winter, habe ich von dem mal erzählt.
Nein, noch nie.
Es ist so ein Lieblingstext von mir, ist ganz kurz. Mhm. Und wir hatten den im Gymi mal in der Religion, im Religionsunterricht, hat mich immer wieder begleitet. Und Kafka sagt da, wir Menschen, wir sind wie Bäume im Schnee. Wenn man uns so ansieht, es erreicht ein Schubs und wir fallen um.
Mhm.
Weil so quasi, ja, die Kanten, die sind so fest, da ist Schnee, da ist Baum und der fällt, wenn man ihn schubst. Und dann sagt er in einem weiteren Satz, ja, aber das stimmt nicht, weil die Bäume, die sind ja verwurzelt und fest, stabil und sind in der Erde. Und im letzten Satz sagt er dann, und auch das ist nur scheinbar so. Also es gibt dann auch dort noch einmal in etwas von, stimmt im ganz Großen, stimmt es auch wieder nicht. Und ich finde diese Bewegung finde ich sehr ein schönes Vorbild für uns, um da immer wieder auch reinzukommen.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, wie in diesem sowohl als auch Dinge flüssig sein können, sich bewegen können. Und flüssig sein, Bewegung heißt ja auch wie, genau das, was du jetzt beschreibst, dieses mal so, irdisch, heilig, von dieser Welt, nicht von dieser Welt, irgendwie formlos und Form und wie so dieses, ja, im Strudel eines Flusses unterwegs sein und gezogen werden, geflossen werden. Und manchmal geht es mega schnell und es hat da diese Schnellen und diese Steine und du wirst darüber gerissen. Und es gibt genauso dieses nicht etwas, was dann einfach so ist und so bleibt es. Mhm. Also irgendwie ja schon, aber dann doch auch nicht.
Genau, als dort, oder? Ja, habt
ihr. Und es ist einfach so lustig, wie ich mich selbst immer wieder dabei ertappe, zu schauen, ja, ob dann vielleicht nicht doch irgendwo etwas so doch gehalten werden könnte, so als Regel vielleicht oder als etwas Festes. Und so, naja, das nicht. und dann wieder, oder dann das, all das und dann gleichzeitig, ah, okay, gut, jetzt Arbeit oder auch noch viel banaleres Zeug, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Staubsaugen oder so. Mhm. Ja, gehört ja auch dazu. Ist ja nicht einfach dann weg.
Ja. Hast du den Film Perfect Days gesehen?
Nein.
Von Wim Wenders, über diesen japanischen Toilettenputzer. Mhm. Ich find ihn sehr schön, also er grenzt so ein bisschen an Kitsch, wie meistens bei Wim Wenders, aber ich finde so diese Figur, hat das gesagt, was mit dem Staubsaugen, ich finde an dieser Figur dieses Mannes, der da diese Toiletten reinigt, ich finde, er zeigt wunderbar eine Form von ganz dabei zu sein, ganz diese Arbeit zu machen und diese Arbeit dann wirklich als etwas Nährendes oder auch etwas, ja, nicht einfach so quasi, ja, auch nicht als etwas Zweigeteiltes von irgendwie. Also es gibt so eine Szene, bei dem der Junge, es ist ein Junge, der mitarbeitet und der ist so gleichzeitig auf seinem Telefon Dinge am Anschauen und so quasi mit einer Hand die Toilette am Putzen. Und dann ist ja wie so, also der Wiedererkennungseffekt von, ah ja, stimmt, das kenne ich sehr von mir, wenn ich so quasi so mühsame Dinge machen muss, dann lenke ich mich am besten ab, weil dann ist das Mühsame nicht mehr ganz so schlimm.
Ja.
Und er, also dieser Ältere, der macht das halt anders und ist wirklich, währenddem er diese Toiletten putzt, putzt er diese Toilette, macht das so sauber er kann, macht das zu seinem ganzen Lebensinhalt für diesen Moment. Und dann aber, wenn es fertig ist, dann ist es auch wirklich fertig. Dann geht er ins Bad, dann isst er irgendwo in einer U-Bahn-Station etwas Gutes und so weiter. Und er ist einfach so, er lebt so diese Momente mit ganzer Präsenz. Und ja, ohne das jetzt so quasi in diesen Zen-Kitsch zu kommen, dass man da jede Orange mit ganzer Aufmerksamkeit essen muss, finde ich doch so diese Gedanke von, ja, vielleicht werden gewisse Dinge auch mühsam, weil wir sie auch wegdrängen und gar nicht machen wollen.
Ja.
Und vielleicht ändert sich die Arbeit selbst, indem dass wir sie anders tun. Ich finde so dieses Ding finde ich sehr, sehr schön an diesem Film.
Ja, genau, weil so die Einteilung in das ist alles mühsam oder man muss halt auch noch und das ist dann die Kür. Letztens hat auch jemand gesagt, ja, Pflicht und Kür, irgendwas. Und ich dachte so, ja, schade.
Ja, und ich finde, das ist so, also unser Kopf funktioniert ja so fest so. Also eben auch diese Einteilung zwischen heilig, profan, zwischen entweder oder. Das sitzt ja so fest im Kopf und ich glaube, da ist schon die Übung oder die Praxis, so quasi sich selbst immer wieder in den Bauch rutschen zu lassen, entspannt auch das so eben, dass es Pflicht und Kür gibt, sondern es ist dann beides auf seine Art.
Ja, und es gibt ja dann die Momente, wo der Bauch oder das Sein anzeigt, dass jetzt tatsächlich der Moment für die Steuererklärung da ist. Mhm. Oder für das Toilettenputzen. Das gibt es tatsächlich. Mhm. Es ist halt etwas, vielleicht etwas feiner, als wenn ich mich einfach brachial mit meinem Kopf durch mein Leben durchmäche. Aber du hast ja relativ viel mit älteren Personen auch zu tun. Und das brachial mit dem Kopf durchs Leben mächen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie erfüllend das ist, dann, wenn du mit 80 zurückschaust. Was hörst du da?
Ja, nein, das ist also mega. Also ich finde, dass das eine ist, wie so dieses, ich erlebe so viele Menschen, ich denke jetzt gerade an eine ältere Frau, die so stark von dem von hinten gedrückt wird, was damals war. Also das sind Erziehungsregeln, das sind irgendwie Glaubenssätze, das sind Bilder im Kopf, wie man zu sein hat. Und das drückt die ganze Zeit von hinten, also so wie wenn es so eine ganz lange Kausalkette gäbe. So. Mhm. Da wurde mal etwas irgendwie reingetan und das wirkt heute einfach eins zu eins und drückt sie so quasi durchs Leben. Und es ist fast kein Platz für so wie die umgekehrte Sicht zu sagen, okay, ich bin ja nicht nur ein Wesen, das von hinten gedrückt wird, sondern dem auch irgendwie von vorne Leben entgegenfließt oder entgegenkommt. Und das ist völlig, jetzt bei dieser Frau, völlig verdeckt. Und was ich dann auch sehr häufig erlebe, sind dann Menschen, die sagen, ja gut, jetzt bin ich 85, jetzt habe ich noch, ich sage jetzt 5 Jahre, oder 10 Jahre, was auch immer. Und so quasi wie, ja, wie bringe ich die jetzt noch rum? Mhm. Oder wie, was mache ich jetzt noch, bis ich sterbe?
Ach, genau.
Und ich finde so diese Frage, das ist schon, also da wird es dann wieder so ganz irdisch, weil ich denke, das ist so diese Zeit, die wir hier haben, die ist begrenzt und die ist sehr materiell, weil sie dann auch vorbei ist. Die läuft aus oder geht weg oder was, wie wird es dann auch immer das Bild dazu. Und ich denke, da wird es dann wieder so wichtig, auch zu spüren, ja, was ist jetzt genau mein Platz hier und was ist meine Aufgabe oder was wird mir vom Leben zugespielt? Mhm. Und mich erschreckt es einfach, dass es bei vielen älteren Menschen, die ich jetzt getroffen habe, einfach kein Thema ist. Also ich weiß auch nicht, nur schon diese Frage von, was möchte ich in diese Welt hineinbringen, dass die gar nicht präsent ist.
Ja, weil sich diese Frage zu stellen, oder so, was ist mein Platz in der Welt oder was möchte ich denn mit meinem Leben hier? Ja, was möchte ich hier? Das ist eine... Da bringst du dich ja in eine unglaublich verletzliche Position wieder, auf eine Art, oder wo du dann auch wieder damit zu tun hast, dass das vielleicht dann halt nicht gerade sofort klappt. Und wie wir gesagt haben, mit diesem Glasse-Moment, oder wo dann die so eine Enttäuschung hochkommt. Und dann, wie gehe ich damit um? Mhm. Und ich kann gut nachvollziehen, dass man sich die Frage lieber gar nicht stellt, damit man gar nicht in diese Vulnerabilität reinkommt oder sich auch gar nicht so fest exponiert. Bloß, also ja, auch das, es ist ein bisschen schade.
Und ich glaube auch, es ist nicht so etwas wie, ich habe ein Buch gelesen und das ist jetzt fertig, jetzt weiß ich es. Ich glaube, es ist auch so ein Prozess und ich glaube, es ist so, ja, dieses Bild vom Weg stimmt da, glaube ich, schon. Mhm. Also für mich jetzt ziemlich gut, das auch so zu merken, ah, okay, gut. Mein Leben geht wohl eher in diese Richtung, ohne jetzt zu sagen, ich weiß doch auch nicht, was das und das gemacht haben, damit es wertvoll ist, aber offenbar stehen die Wegzeichen so, dass ich jetzt eher dort gebraucht werde, wirken kann oder Lust habe, das zu tun.
Mhm. Ich mag diese Formulierung, die Wegzeichen stehen so, es ist so das Gefühl von, die Pfeile, die scheinen in diese Richtung zu zeigen.
Ja.
Was dann das genau heißt und wie es genau aussieht, weiß das, ja, das wissen wir nicht immer.
Ja.
Und ich finde das Element vom, ich darf mich weiterhin immer einfach überraschen lassen, finde ich mega schön.
Ja.
Oder so in diesem, in diesem Fluss, in dieser Bewegung, ich weiß nicht, es geht irgendwo hin, ich weiß vielleicht nicht immer wohin und wie.
Mhm. Und gleichzeitig ist nicht alles möglich, oder? Also so wie, ich finde auch da hat beide Seiten, das ist so von Offenheit, und gleichzeitig, doch, es gibt Wege, die für mich jetzt persönlich offenbar nicht die richtigen sind oder auf denen ich mich nicht wohlfühle.
Ich bin der Fußballprofi.
Ja, also bei dem bin ich noch nicht ganz sicher. den möchte ich jetzt noch nicht ausschließen. Aber
das haben wir doch schon mal gehabt, Patrick. Gesagt,
dass ich weiß, ich möchte mich von dem nicht verabschieden, auch wenn du mir das seit Jahren einredest. Ich weiß um meine Stärke.
Pardon.
Linken Flügel. Oder wie heißt das dort?
Keine Ahnung.
Eben, darum hat mich, glaube ich, oder erschüttert es mich so ein bisschen bei älteren Menschen, weil ich wie die Hoffnung hatte oder habe, dass ja dann so viele Wegzeichen auch da waren, der Wege auch gegangen wurde, dass es wie so ein bisschen klar wird, ach doch, ich wollte mich um Kinder kümmern, ich wollte mein Innerstes irgendwie künstlerisch ausdrücken, ich möchte schreiben oder einfach so diese Dinge, dass das irgendwie mit 80 doch so ein bisschen klar sein oder klarer sein darf. Das war so meine. Oder das ist vielleicht das, was mich so ein bisschen irritiert am Ganzen.
Vielleicht ist es etwas, was dann unsere Generation, wenn wir dann 80 sind, eher, also weißt du, was uns eher offen steht als jenen, die jetzt 80 sind? Vielleicht, also vielleicht ist es meine naive Hoffnung.
Nein, das stimmt, ja, das ist absolut. Und ich glaube, ja, du bringst einen ganz guten Punkt hinein, weil es ist natürlich auch, ja, ich irgendwie Ende Zweiter Weltkrieg geboren zu sein und so, dann geht es vielleicht nicht in erster Linie darum, auf die innere Stimme zu hören und zu schauen, wohin geht's. Und gleichzeitig denke ich auch, es gibt in allen Kulturen, auch in ganz schwierigen Umständen, immer Menschen, ja, die sich ganz tief versucht haben, mit diesem Lebensstrom zu verbinden. Und ja, also es wäre ja die Hoffnung, dass das immer möglich ist und nicht nur in Luxusgesellschaften mit Überfluss.
Aber davon bin ich überzeugt, felsenfest. Ich denke, die Luxusgesellschaft mit Überfluss und unsere Privilegien machen es. Ja, einfach stimmt das auch nicht. Eben, gell? Das ist auch nicht unbedingt.
Es hat auch unbedingt diesen Effekt vom Überdecktwerden und nicht zur Ruhe kommen, während in anderen Zeiten vielleicht der Ruheaspekt einfacher war. Dafür war der ganze Sicherheits- und vielleicht Nahrungsaspekt nicht ganz so einfach. Oder sonstige Ungerechtigkeiten. Ja.
Ich habe gerade letztens eine Freundin erlebt, die fast alle Privilegien hat, die man haben kann.
Ja.
Und ihre Entscheidungen sind einfach immer in Richtung gegen Freiheit, gegen diese Freiheit.
Ja.
Und immer, es ist immer in so Situationen, die einfach völlig, es ist schwer, das so wahrzunehmen von außen und zu sehen, wie unnötiges Leiden da geschieht. Und von daher eben, das heißt überhaupt nichts. Du kannst alle Privilegien der ganzen Welt haben und dennoch komplett unfrei unterwegs sein.
Absolut.
Weil wer weiß schon, was alles in deinem Rucksack drin steckt, oder?
Mega. Ja, und auch bis zu dem Punkt, was Privilegien selbst mit einem machen, oder? Also ich denke häufig, dass unsere größte, auch krankheitsmäßig, unsere größten Probleme sind ja nicht mehr das Verhungern in der Schweiz, sondern es ist irgendwie das Übergewicht, die Herzinfarkte und die Tumore. Also es ist immer dieses zu viel von, das sich in diesen Krankheiten irgendwie zeigt. Und darum, ich glaube, sehr was du sagst, dass diese Privilegien und der Rucksack, mit dem sie kommen, dass das häufig sehr nahe sein kann.
Ja, manchmal ist das Verhungern dann vielleicht auf einer anderen Ebene, weißt du, was auch krank machen kann. Ist schon spannend, ne? So diese menschliche Existenz. Also,
ist doch schön. Die 100 Jahre, die wir da haben.
Ja, nein, also ich finde es schon immer wieder mal so, what the fuck? Was machen wir hier? Wie geht das alles? Und sowieso.
Wie geht's denn dir mit der Gleichzeitigkeit? Wo stehst du damit und welche Fragen tauchen bei dir immer mal wieder auf, wenn es um dieses Spannungsfeld von Staubsaugen und das Heilige geht? Du weißt, wie du uns erreichst und von euch zu hören, ist immer eine große Freude, ist immer sehr bereichernd. Danke vielmals fürs Teilen von eurem Erleben. Danke vielmals auch fürs Zuhören und wir hören uns wieder spätestens in 2 Wochen. RevLab.